Ich begrüße am Telefon recht herzlich einen der beiden Autoren des neu erschienenen Buches mit dem vielversprechenden, aber doch rätselhaften Titel Marktwirtschaft reparieren. Ich begrüße ganz herzlich am Telefon Andreas Simoneit. Hallo Herr Simoneit.
Schönen guten Tag, Herr Neunert.
Simoneit, Marktwirtschaft reparieren, das heißt ja erstmal, das System ist irgendwie kaputt gegangen oder zumindest es hat ordentlich Schlagseite. Wenn ich mir so etwas angucke, wie beispielsweise den Abgasskandal, sind das, was wir momentan erleben, an Preisabsprachen auch von Energieversorgung, nicht im Wesentlichen immer wieder Folgen einer zu stark gewordenen Konzentration von Marktmacht? Das heißt, wir haben Oligopole, und die übrig gebliebenen paar großen Konzerne machen, was sie wollen. Das hat dann mit Marktwirtschaft nichts mehr zu tun.
Das ist auch genau unsere Ansicht, dass das mit Marktwirtschaft nichts zu tun hat, sondern eine Verletzung marktwirtschaftlicher Prinzipien bedeutet. Und deshalb haben Oliver Richters und ich uns eben aufgemacht und versucht, für die Debatte einen sehr grundlegenden Beitrag zu leisten und zu gucken, wie ist denn Marktwirtschaft eigentlich als Konzept gemeint? Im Grunde ist Marktwirtschaft ja rein praktisch gesehen dabei, überall sich durchzusetzen, weltweit könnte man sagen. Und insofern haben wir geschlussfolgert, irgendwas muss ja an dem Modell eigentlich dran sein. Wir halten es für nicht plausibel, dass das gewissermaßen nur eine Indoktrination durch die Mächtigen ist, sondern dass Menschen Marktwirtschaft auch gut finden. Und andererseits erleben wir natürlich einerseits ökonomische Verwerfungen wie Kartelle, Preisabsprachen, aber eben auch ökologische Verwüstungen, eine etwas hilflose Umweltpolitik. Und wir haben uns da eben gefragt, worin liegen die tieferen Gründe für dieses Versagen, wenn das Modell eigentlich gut ist?
Lassen Sie uns doch gerade, wenn Sie es schon angesprochen haben, einen Moment auch bei der Ökologie bleiben. Bei den Grünen gibt es seit vielen Jahren eine sehr lebhafte Diskussion darüber, ob man mehr mit Geh- und Verboten arbeiten sollte oder ob es nicht viel spannender und auch wirkungsvoller ist, Umwelt und die Interessen einer intakten Natur zu Marktfaktoren zu machen, deren Einhaltung dann auch für die entsprechenden Marktteilnehmer interessant ist.
Das halten auch wir grundsätzlich für ein gutes Konzept. Nur muss man sehr genau gucken, wie man das tatsächlich ausgestaltet.
Den Versuch gab es ja schon, ne?
Entschuldigung?
Den Versuch gab es ja schon.
Ja, es gab schon mehrere Versuche. Das prominenteste Beispiel ist sicherlich der EU-Emissionshandel genau. Für CO2. Ironischerweise wurde der, weil er so gut funktionierte, tatsächlich von der Politik wieder torpediert, kann man sagen, indem zu viele kostenlose Lizenzen ausgegeben wurden. Aber grundsätzlich ist die Idee, Umweltpolitik im Grunde marktfähig zu machen, eigentlich gut. Allerdings braucht es dafür bestimmte Rahmenbedingungen. Bisherige Politik hat eigentlich immer eher versucht, Anreize zu setzen und zu sagen, wir müssen umweltfreundliche Maßnahmen sozusagen ökonomisch attraktiv machen und dafür müssen wir steuerliche Anreize setzen. Das heißt, man hat versucht, gewissermaßen eher auf der Subventionsseite zu arbeiten. Und Oliver Richters und ich, wir sagen, das reicht nicht. Die ökonomischen Anreize, mehr Rohstoffe zu verbrauchen, mehr Umwelt zu verbrauchen, um dadurch einem Markt einen Vorteil zu erzielen, sind so viel größer, als jeder Anreiz es sein könnte. An der Stelle müssen wir anders an das Thema herangehen. Wir müssen grundsätzliche Grenzen für Umweltverbrauch setzen, insbesondere für Rohstoffverbrauch. Und dann kann man aber gucken, wie kann man diese Grenzsetzung in marktwirtschaftliche Maßnahmen umsetzen. Das ist auch schon seit langem diskutiert. Das Modell nennt sich auf Englisch Cap and Trade, also Rohstoffverbräuche global deckeln, aber über ein Lizenzmodell handelbar machen. Also das, was der EU-Emissionshandel eigentlich versucht hat, nur gab es dort eben keinen Deckel. Es gab nur den Trade-Anteil und dann wurden eben zu viele Lizenzen ausgegeben und der Markt brach ein.
Nun, wenn wir uns anschauen, das Thema Marktmacht, das basiert nicht nur auf der Herausbildung von Oligopolen, sondern insbesondere auch aufgrund der verschiedenen, der Dominanz der Finanzmärkte und der dortigen Geldflüsse, muss man da nicht auch mindestens deutlich stärkere Rahmensetzungen vornehmen, als das bisher der Fall war?
Auf jeden Fall. Wobei das Problem aus unserer Sicht noch viel grundsätzlicher ist. Wenn man Marktwirtschaft als Konzept ernst nimmt und das soziale Versprechen von Marktwirtschaft ist ja ohne zentrale Planung eine selbstregulierende, gerechte und gut funktionierende Wirtschaft zu haben. Das ist gewissermaßen die soziale Utopie. Und unsere Analyse zeigt, dass das dann nicht funktionieren kann, wenn einzelne Marktteilnehmer letztlich zu viel Macht haben und letztlich den Preismechanismus verzerren können und insbesondere eben leistungslose Einkommen am Markt erwirtschaften können. Und insofern würden wir weniger an den Finanzmärkten direkt oder an einzelnen mächtigen Finanzakteuren ansetzen wollen, sondern die Analyse ist insofern viel radikaler. Marktwirtschaft funktioniert nur in machtarmen Strukturen und das bedeutet eigentlich eine Begrenzung von Reichtum und von Unternehmensgröße generell. Denn wir sagen, das wichtigste Gerechtigkeitsprinzip in einer Marktwirtschaft ist die sogenannte Leistungsgerechtigkeit. Und Leistungsgerechtigkeit bedeutet, Leistung und Gegenleistung müssen einander entsprechen. Und wenn jemand sehr reich wird oder ein Unternehmen sehr groß wird, was ja auch eine Form von Reichtum ist, dann bedeutet es, dass systematisch die Leistung nicht der Gegenleistung entsprochen hat, sondern dass eine Akkumulation, eine Vermögensanreicherung stattgefunden hat. Das heißt, ein großes Vermögen, ein sehr großer Konzern ist, ohne dass man sozusagen noch genauer hinschauen müsste, auf jeden Fall eine Verletzung der Leistungsgerechtigkeit.
Würden Sie dem auch zustimmen, was ich immer wieder gehört habe in letzter Zeit, dass beispielsweise nicht nur kleine Handwerksmeister mit ihrem Handwerksbetrieb, sondern durchaus auch schon Firmenbesitzer, die vielleicht, was weiß ich, 30, 40, 50 Angestellte haben, von sich selbst sagen, wir sind längst eigentlich auch nur abhängig Beschäftigte, nämlich abhängig von den Konzernen, denen wir zuliefern.
Das ist natürlich letztlich auch das gleiche Thema. Die Frage ist immer, worauf beruht diese Macht? Macht ist ja auch irgendwie so ein Buzzword in der politischen Diskussion. Man müsse auch den Machtaspekt berücksichtigen oder die Rede ist von den Mächtigen, so in einem abstrakten Sinne. Und letztlich muss man immer wieder sehr genau hinschauen, worin besteht eigentlich diese Macht? Wie kann sie entstehen? Wie wird sie genutzt, um tatsächlich letztlich leistungslose Einkommen, denn darum geht es immer wieder, zu erzielen und andere dafür unter Druck zu setzen. Und ein Konzern ist ja nicht mächtig an sich, sondern er bezieht seine Macht durchaus aus unterschiedlichen Quellen. Sehr häufig haben wir festgestellt, steckt eben exzessiver Rohstoffverbrauch dahinter. Deswegen ist auch die Autoindustrie so mächtig. Autos sind ganz tolle Technologieprodukte, deren Nutzen darin besteht, Rohstoffverbrauch in Mobilität umzusetzen. Und das ist ein Angebot, was man als praktisch Mensch und Unternehmer kaum ablehnen kann. Und deswegen sind Autos so attraktiv und diese systematisch hohe Nachfrage nach solchen Produkten, wir sprechen von effizienzsteigernden Produkten, auch Konsumgütern, bringt solche Branchen im Grunde in eine solche machtvolle Position. Und dann hängen dann natürlich in der Folge die ganzen Arbeitsplätze dran und dann kann auch die Politik irgendwann nicht mehr anders, als vor dieser Macht einzuknicken.
Könnten Sie für unsere Hörerinnen und Hörer den Begriff der leistungslosen Einkommen noch ein bisschen präziser oder anhand von Beispielen erläutern?
Sehr gern. Wenn ich zum Bäcker gehe und Brötchen kaufe, dann wundert sich niemand, dass 10 Brötchen 10-mal so viel kosten wie ein Brötchen. Der Hintergrund ist, der Bäcker muss auch diese Brötchen backen, er muss dafür Rohstoffe einsetzen, er muss Maschinen haben, er muss Öfen haben und deswegen verlangt er praktisch für mehr Brötchen eben auch mehr Geld und das ist im Grunde das Prinzip, Leistung und Gegenleistung müssen ausgewogen sein. Der Bäcker kann dann das Geld, was ich ihm gebe, wiederum verwenden, um sich die Sachen zu kaufen, die er braucht. Wenn dieses Verhältnis nicht ausgeglichen ist, wenn jemand für eine Leistung sehr viel mehr Geld verlangt, als sie eigentlich wert ist, dann sprechen wir von leistungslosen Einkommen. Das derzeit prominenteste Beispiel ist wohl der Immobilienmarkt. Die gute Lage einer Immobilie ist ja eigentlich ein gesellschaftlich geschaffener Wert. Der wird erzeugt durch die Infrastruktur, durch die Anwesenheit anderer Menschen, durch Schulen, durch öffentlichen Personennahverkehr und solche Sachen. Dafür haben die Bodeneigentümer, die Immobilieneigentümer eigentlich nichts geleistet. Aber sie können praktisch diesen gesellschaftlich geschaffenen Wert auf private Rechnung verkaufen. Das heißt, überhöhte Immobilienpreise oder überhöhte Mieten sind ganz klar leistungslose Einkommen. Und dieses Argument verstehen tatsächlich die meisten Menschen sofort. Auch wenn Banker oder DAX-Vorstände enorm hohe Einkommen erzielen, haben die meisten Menschen die Intuition, dass das wohl kaum mit einer entsprechenden Leistung begründet werden kann, sondern dass da im Grunde andere Mechanismen dahinter stecken. Und wir sagen, diese Intuition ist in den meisten Fällen richtig.
Nun, ich finde ja das Konzept, was Sie vertreten, eigentlich, wenn man genau hinguckt, wenn man mit den klassischen politischen Geografien arbeiten möchte, ziemlich links. Muss man nicht sagen, dass denn ein Großteil der deutschen Linken bis heute auf die wirtschaftlichen Entwicklungen der modernen Wirtschaft außer der Idee der Konzentration der Marktmacht auf einen einzigen Akteur, nämlich den Staat, herzlich wenig zu bieten hat, nämlich frei nach dem Motto, eine verstaatlichte Industrie wird auch keine Honiglutscher produzieren?
Also Oliver und ich, wir würden uns sicherlich nicht als links bezeichnen. Generell wird links gern auch als Schlagwort verwendet, um Konzepte zu diffamieren, die einem sozusagen von der Richtung her nicht passen. Wir berufen uns in unserem Buch ganz klar und ganz explizit auf den Ordoliberalismus.
Ja, wobei Sie ja eindeutig auch eine Gerechtigkeitslücke darin postulieren.
Aber das haben die Ordoliberalen ja auch gemacht. Also Gerechtigkeit ist ja kein Monopol der Linken. Im Grunde, also Gerechtigkeit ist eine universelle Forderung. Auch die FDP begründet heute ihre etwas abstruse Politik mit Leistungsgerechtigkeit und auch Konservative stoßen im Grunde in das gleiche Horn. Also mit Gerechtigkeitserwägungen sozusagen ein Konzept als links zu bezeichnen, das wird dem Ganzen, glaube ich, nicht gerecht. Wenn wir uns auf liberale Ideen berufen, dann wollen wir damit eigentlich ausdrücken, dass wir ein Konzept vorlegen, wie man eben mit möglichst wenig Staat eine möglichst gerechte Wirtschaftsordnung erreichen kann, weil der Staat tatsächlich ein ziemlich ungünstiger Wirtschaftsakteur ist. Also Marktwirtschaft funktioniert am besten, wenn die Menschen tatsächlich frei entscheiden können, wie sie angesichts der Umstände, in denen sie leben, auch angesichts der regionalen Verhältnisse wirtschaften wollen. Das war im Grunde, ist immer die liberale Kernidee eigentlich. Und das hat halt so, wie man es bisher gemacht hat, mit unregulierten Märkten, die im Grunde machen können, was sie wollen, nicht funktioniert, weil das immer zu Machtstrukturen geführt hat.
Naja, und vor allem der Begriff der sozialen Marktwirtschaft mittlerweile völlig entkernt ist, wenn man sich anschaut, wie die wenigen Reichen und die breite Masse des früheren Mittelstandes immer weiter auseinanderdriften.
Genau. Die soziale Marktwirtschaft ist ja eigentlich eine Umverteilungsmarktwirtschaft, nach dem Motto, wir lassen den Markt mal machen und wir korrigieren dann seine unschönen Ergebnisse. Und wir halten das im Grunde diesen zweistufigen Prozess für ausgesprochen ungünstig, weil diese Umverteilung schwierig ist und umstritten ist und eigentlich das Grundproblem nicht behebt. Wir sagen, die Primärverteilung muss richtig sein. Das heißt, die Einkommen, die Menschen aufgrund ihrer Arbeit erzielen, müssen letztlich auch ihren Beitrag zur gesellschaftlichen Wertschöpfung widerspiegeln. Und da passen einfach leistungslose Einkommen überhaupt nicht rein.
Da würde ja dann Ihrer Meinung nach auch ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht reinpassen. Aber das hat doch einigen Charme für sich, weil es nämlich tatsächlich die Möglichkeit gibt, auch, was bisher überhaupt nicht passiert, Leistungen zu bewerten, wie zum Beispiel das Pflegen von Angehörigen etc. pp., die bislang im Leistungskatalog überhaupt nicht vorkommen.
Das bedingungslose Grundeinkommen hat das Problem, dass es sozusagen den vielen leistungslosen Einkommen, die im Kapitalismus schon existieren und die letztlich die Marktwirtschaft, die wir vertreten, zum Kapitalismus machen, noch ein weiteres hinzufügen würde. Und Marktwirtschaft ist eigentlich ein geniales gesellschaftliches Steuerungsinstrument, um wirtschaftliches Handeln zu lenken. Und wenn wir jetzt noch ein weiteres leistungsloses Einkommen hinzufügen, dann verzichten wir letztlich endgültig auf die wundervollen Steuerungsmöglichkeiten, die Märkte in einer wirklich machtbegrenzten Wirtschaft bieten können. Und deswegen sagen wir, ein bedingungsloses Grundeinkommen ist zwar gut gedacht und im Grunde, wir können die Gründe, warum man es fordert, nachvollziehen, aber schaut bitte genau hin, warum sind eigentlich heute so viele Menschen vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen? Warum kriegen so viele Menschen nur ein prekäres Einkommen? Die Gründe dafür liegen tiefer und die werdet ihr auch mit einem bedingungslosen Grundeinkommen nicht los. Und letztlich wird ein bedingungsloses Grundeinkommen auch nicht die ökologische Frage lösen.
Noch eine andere konkrete Frage auch. Man kann ja bereits jetzt schon, wenn man die Bevölkerungspyramide richtig liest, durchaus auch die nächste Krise der Rentenversicherung und anderer sozialer Sicherungssysteme eindeutig erkennen. Müssen wir nicht endlich uns dazu durchringen, dass man nicht nur, dass also grundsätzlich jeder in Zukunft in die entsprechenden Sicherungssysteme einzahlen muss, weil diese Privilegierung einzelner Gruppen einfach keinen Sinn macht?
Es gibt einige Zweige der Sozialversicherung, die heute ausgesprochen suboptimal organisiert sind. Das Rentensystem ist sicherlich gehört dazu, dass auch wenn wir in unserem Buch jetzt nicht explizit darauf eingehen, diesen Punkt würde ich auf jeden Fall unterstützen. Eine Rentenversicherung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und deswegen gibt es eigentlich keinen guten Grund, warum man das so zweiteilt. Die Krankenversicherung ist letztlich genau das Gleiche mit der gesetzlichen Krankenversicherung und der privaten Krankenversicherung. Auch an der Stelle muss man letztlich genau hinschauen und sich anschauen, was bedeutet in diesem Zusammenhang Leistungsgerechtigkeit. Denn die meisten Menschen finden Leistungsgerechtigkeit eigentlich gut und richtig und wichtig. Und deswegen kann man nichts falsch machen, wenn man auch diese Zweige der Sozialversicherung entsprechend dieser Weise organisiert. Und letztlich, ich meine, wenn Leute sich privat versichern wollen, dann können sie das ja machen. Aber im Grunde sollte der Staat an der Stelle grundsätzlich eine so etwas wie eine allgemeine Bürgerversicherung, eine Grundversicherung einführen und auch einfordern. Und was die Leute dann noch privat an Zusatzversicherungen machen wollen, das können sie ja machen. Aber dass Leute sozusagen ganz aussteigen aus dem System, das ist tatsächlich nicht gerecht.
Sagte uns einer der beiden Autoren des Buches Marktwirtschaft reparieren, Entwurf einer freiheitlichen, gerechten und nachhaltigen Utopie. Wir sprachen mit Michael Simoneit, mit Andreas Simoneit. Und allerletzte Frage, gibt es schon erste Reaktionen aus der Politik oder aus der Wirtschaft auf Ihr Buch?
Nein, dazu ist es noch zu früh, das ist ja erst vorgestern erschienen.
Dann fragen wir doch einfach in einem halben Jahr bis einem Jahr nochmal nach. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke für Ihr Interesse.